Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir fragen, was die politische Kultur der neuen britischen Regierungschefin eigentlich ausmacht. Dann besuchen wir noch einmal Kosovos Hauptstadt, Pristina, mischen uns unter die Besucher der Manifesta-Biennale, von denen einige auch den Weg in die erste private Galerie des Kosovo finden. Mit der Gründerin sind wir im Gespräch. Außerdem beobachten wir die Goethe-Institute in Krisengebieten und wie sie ihre Arbeit trotz aller Widrigkeiten fortsetzen. Aber erstmal erinnern wir an einen begnadeten Festivalmacher, einen wundervollen Pianisten und einen großen Musiker, nämlich Lars Vogt. Er ist im Alter von gerade mal 51 Jahren gestorben. Ein Mann, der nicht nur ein großer Künstler war, sondern auch sehr handfest.
Als ich so 10 war, habe ich gefragt, was möchtest du denn werden? Habe ich immer gesagt, irgendwas mit P. Pianist oder Profifußballer. Und ich hatte mir das dann damals so ausgemalt, dass ich tagsüber dann das Spiel mit Borussia Mönchengladbach spiele und abends dann das sensationelle Konzert in der Kölner Philharmonie oder in der Carnegie Hall oder weiß Gott wo.
Er musste sich dann doch entscheiden, unter anderem für Brahms. Immer wieder Brahms. Den hat er sogar während seiner heftigen Behandlungen immer wieder gespielt. In dieser Woche wäre Lars Vogt 52 Jahre alt geworden. Pianist, Festivalgründer, Musikpädagoge, Kammermusiker, hat mit den Philharmonikern von New York und Berlin gespielt, am liebsten dirigiert von Simon Rattle, und hat auch eines der innovativsten Kammermusikfestivals überhaupt gegründet, bei dem wir auch Partner waren, nämlich Spannungen, in einem Wasserkraftwerk in der Eifel, das für die Musik pausiert hat. Reden wir über Lars Vogt mit Maya Elmenreich, die lange Jahre Kammermusikredakteurin beim Deutschlandfunk war, Produzentin von mehreren Konzerten für unseren Sender. Wir haben gerade gehört, Johannes Brahms. Was hat dieser Komponist Lars Vogt bedeutet?
Johannes Brahms war für Lars Vogt so etwas wie ein Säulenheiliger, wenn man dieses große Wort mal benutzen darf. Diese unmittelbare, direkte Musiksprache, so wie wir sie gerade auch schon gehört haben. Große Gefühle, tiefe Gefühle, aber auch eine Leichtigkeit, was Fließendes, was sehr Sanftes. Das hat Lars Vogt eigentlich genauso auch in seinem Spiel gehabt. Deswegen waren die beiden einander so nah. Lars Vogt hat mal gesagt, Brahms, gerade Brahms, der keine eigenen Kinder hatte, dass der so innige Wiegenlieder komponiert hat, das hat ihn zutiefst beeindruckt. Also Brahms war in seinem Repertoire wirklich ganz, ganz präsent. Solo-Klaviermusik, die großen Werke für Klavier und Orchester, das Trippelkonzert, viele, viele Sonaten und alles Mögliche war in seinem Repertoire, aber natürlich auch vieles anderes, aber immer wieder Brahms.
Und bei weitem nicht nur Brahms, Sie haben es schon erwähnt, ein sehr vielfältiger Musiker, ein sehr vielfältiger Pianist, dieser Lars Vogt. Wie groß war sein Repertoire?
Sein Repertoire war groß, aber hatte auch einen Kern. Das war schon das romantisch-klassische Repertoire. Also über Brahms haben wir schon gesprochen, Beethoven, aber auch Mozart, Mendelssohn, reichte aber auch zurück bis zu Bach. Er hat auch immer wieder mit der neuen Musik, ich will nicht sagen geliebäugelt, aber auch mit der immer wieder Konzerte gegeben. Bei seinem Kammermusikfest Spannungen gab es jedes Jahr einen Composer in Residence oder auch eine Komponistin in Residence, also neue Musik kam wohl auch immer wieder vor, aber das war nicht sein Kerngeschäft, wenn man so sagen darf, sondern das romantisch-klassische Repertoire, da war Lars Vogt zu Hause.
Was die Vielfalt angeht, Sie haben es ja schon erwähnt, das Kammermusikfestival Spannungen. Vielleicht muss man dazu noch ein bisschen was sagen. Das ist ein Festival, was vor 25 Jahren gegründet wurde, von ihm selbst. Der Deutschlandfunk ist als Medienpartner schon seit vielen Jahren dabei. Viele Konzerte wurden da auch aufgezeichnet, wurden gesendet. Und zwar in Heimbach in der Eifel, in einem Kraftwerk, ein Wasserkraftwerk, was tatsächlich noch funktioniert und dann kurz pausiert für die Musik, oder?
Ja, genau so ist es. Das ist ein noch funktionierendes Jugendstil-Kraftwerk. Wirklich ein beeindruckendes Gebäude. Da sind historische Turbinen drin, aber auch Turbinen, die eben heute noch funktionieren. Jedes Jahr im Juni schweigen diese Turbinen für 10 Tage. Dann wird da ein Teppich reingelegt, dann wird eine Bühne aufgebaut, dann werden Flügel antransportiert und ganz viele Stuhlreihen dort reingebaut. Und dann pilgern die Menschen wirklich von weit her nach Heimbach, in diesen kleinen Ort, der eigentlich sonst für seine, ja, so als Startpunkt für Wanderungen ganz schön geeignet ist. Und auch die Motorradfahrer lieben Heimbach, weil es da so kurvig ist. Aber dann kommt sowohl das Publikum als auch wirklich die Creme de la Creme der Kammermusiker aus aller Welt. Freunde von Lars Vogt, die dort nicht jeweils einzeln im Mittelpunkt stehen wollen, sondern gemeinsam musizieren. Kammermusikfest heißt es auch, Spannungen. Also kein Festival, das irgendein künstlerischer Leiter schön sozusagen nach den Gesetzen des Marktes organisiert, sondern genau das wird gespielt, was die Musikerinnen und Musiker wollen. Die bringen Ideen ein, die bringen das Althergebrachte, den Mainstream auch manchmal zusammen mit den Neuentdeckungen, den Wiederausgrabungen, das ganz Alte mit dem ganz Neuen. Also das ist wirklich ein pulsierendes Fest. Wer da mal war, der weiß, was Kammermusik bedeuten kann.
Und da ist er ja sogar im Juni noch aufgetreten, schon schwer krank. Wir können es ja sagen, es war Krebs, damit ist er sehr öffentlich auch umgegangen. Er hat bei Twitter zum Teil auch ja so eine Art Tagebuch geführt, wenn man sie will, hat da geschrieben, auch wie er versucht zu spielen, auch während er die Chemo über sich ergehen lassen musste. Was war er für ein Mensch? Sie haben ihn kennengelernt.
Er war ein Brückenbauer. Er war ein, ich will nicht sagen Menschenfänger, aber ein ganz, ganz großer Menschenfreund. Er hat sich für den musikalischen Nachwuchs eingesetzt, für seine eigene Klasse als Klavierprofessor in Hannover. Er hat aber auch ein pädagogisches Projekt namens Rhapsody in School auf die Beine gestellt. Und er hat Menschen zusammengebracht. Die sehen eigentlich immer, wie er da in Heimbach vor dem Kraftwerk steht und Menschen willkommen heißt. Die Leute, die zum ersten Mal da sind, die aber auch schon immer dorthin kommen. Er hat ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Temperamenten zusammengebracht. Er hat die junge Generation mit den alten Hasen der Kammermusik zusammengebracht. Also jemand, der so im Mittelpunkt eines Festivals, das über Jahrzehnte funktioniert und ja, wo zum Teil die renommierten Musikerinnen und Musiker Schlange gestanden haben, die sich gewünscht haben, endlich möchte ich auch mal eingeladen werden nach Heimbach. Also so etwas auf die Beine zu stellen, das kann man nicht, wenn man affektiert ist, das kann man nur machen, wenn man ein bodenständiger Mensch ist, der gut kommunizieren kann, der die Musik wirklich lebt und das hat er wirklich mit Haut und Haaren. Also wirklich ein passionierter Musiker, aber auch ein ganz nahbarer, ganz feinfühliger, sehr, sehr freundlicher und einfach liebenswerter Mensch.
Und der eben auch sehr offen mit seiner Krankheit umgegangen ist und trotzdem irgendwie auch gekämpft hat, irgendwie auch kein Geheimnis draus gemacht hat, sondern damit offen umgegangen ist. War das am Ende sogar auch nochmal typisch für ihn?
Ja, das war auch typisch für ihn. Er hat aber auch in Interviews ganz ehrlich gesagt, also jeder muss damit anders umgehen. Für ihn war diese Offenheit, so wie er ja musikalisch, kommunikativ in jeder Hinsicht offen war, war auch das der richtige Umgang. Und er hat in der Klinik musiziert für andere Patientinnen und Patienten. Er hat Musikerfreunde im Krankenhaus empfangen. Und ja, man kann wirklich sagen, eine große, große Gemeinde an Musikerinnen und Musikern weltweit trauert in diesen Stunden um Lars Vogt. Das ist wirklich ein Mensch, der überhaupt nicht zu ersetzen ist.
Und ich vermute auch, dass Christian Tetzlaff, der Violinist, um seinen Freund trauert. Mit dem hat er immer viel gespielt, ne?
Ja, genau. Das war wirklich eine Verbindung, die über ein Kollegenverhältnis weit hinausgegangen ist. Mit Christian Tetzlaff, auch mit Tanja Tetzlaff, der Cellistin. Die zu dritt haben, also wirklich wie so ein Geschwisterteam sind die eigentlich aufgetreten. Ich glaube, die haben so miteinander geatmet. Die haben über so viele Zeiten schon von jungen Jahren an gemeinsam musiziert. Wenn man die auf der Bühne erlebt hat, da war keine Absprache, da war noch nicht mal Augenkontakt eigentlich nötig. Die haben wirklich gemeinsam die Musik geatmet.
Dann hören wir die beiden gleich, Lars Vogt und Christian Tetzlaff. Lars Vogt, also der Festivalmacher, der Menschenliebhaber auch. Ich glaube, das konnte man jetzt auch hören aus dem, was Maya Elmreich, meine Kollegin, lange Jahre Kammermusikredakteurin beim Deutschlandfunk, gesagt hat über ihn und ihn beschrieben hat. Im Alter von 51 Jahren ist er gestorben. Mehr dazu finden Sie natürlich auch unter deutschlandfunkkultur.de und Musik von ihm gemeinsam gespielt mit Christian Tetzlaff. Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, gespielt von Christian Tetzlaff und eben von Lars Vogt, dem Festivalmacher, dem Verbinder, dem Brückenbauer und dem großen Pianisten, der im Alter von 51 Jahren gestorben ist. Wir haben gerade an ihn erinnert und sprechen jetzt über Liz Truss, die neue Premierministerin. Naja, noch nicht ganz. Am Dienstag ist die offizielle Amtsübergabe. Die Konservativen haben sie aber schon gewählt in Großbritannien. In ein paar Stunden dann wird sie auch ernannt. Und bei ihrem ersten Auftritt nach der parteiinternen Wahl hat sie sich natürlich erstmal bedankt.
It's an honor to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. I'd like to thank the 1922 committee, the party chairman and the Conservative Party for organizing one of the longest job interviews in history. Thank you very much.
Eines der längsten Bewerbungsgespräche in der Geschichte. Also hat sie da offenbar durchmachen müssen, so hat sie es formuliert und hat der konservativen Partei gedankt und den Gremien. Und ansonsten hat sie schon mal versprochen, dass sie liefern wird, gleich dreimal.
We will deliver, we will deliver, we will deliver.
Schauen wir doch mal, was wir da zu erwarten haben an politischer Kultur in Großbritannien in der nächsten Zeit und reden darüber mit dem Erfolgsautor James Hawes. Er ist Autor nicht nur der kürzesten Geschichte Deutschlands, sondern der kürzesten Geschichte Englands. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Guten Abend.
Welche politische Kultur bringt diese Liz Truss mit?
Ja, um ihren Sieg zu gewinnen, hat sie sich regelrecht vor einer gewissen Basis gewindelt, wie ein Schusstier. Und das ist die Basis, dieser kleine Basis der konservativen Partei. Sie ist von ganze 80.000 Personen gewählt worden. Die meisten von ihnen sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Rentner aus dem Süden Englands. Das sind die Mitgliedschaft einer konservativen Partei, und das muss man in Deutschland verstehen, die jetzt viel mehr der AfD als etwa der Deutschen Union ähnelt. Die konservative Partei ist seit Brexit zu einem nationalpopulistischen Partei verwandelt, und vor dieser Basis hat sie sich gewindelt. Sie hat nicht einmal davon abgescheut, zu sagen, sie wissen nicht, ob Emmanuel Macron Freund oder Feind sei, um Gottes Willen.
Sie scheint ja überhaupt jemand zu sein, weil Sie sagen, sie hat sich da sehr angepasst, offenbar diesem rechten Teil der Tory-Basis, offenbar sowieso jemand, der sehr wandelbar ist, um es mal so auszudrücken. Als Studentin war sie ja bei den Liberaldemokraten, dann war sie auch gegen den Brexit. Als sie gemerkt hat, dass die Mehrheit für den Brexit ist, da ist sie dann umgeschwungen, hat sich politisch in kürzester Zeit sehr stark gewandelt. Heißt das, wir werden auch eine sehr wandelbare Politikerin erleben?
Es scheint der Fall zu sein. Sie hat offensichtlich den neuen Wind gewittert, den neuen Brexit-Wind gewittert und das neue Wesen der konservativen Partei erkannt. Man muss sich daran erinnern, dass Joris Johnson diese Partei regelrecht gepurged hat, 2019. Alle, die nicht am Brexit glaubten, sind aus der Partei ausgeschieden worden. Und Truss hat offensichtlich erkannt, was da los ist, und hat sich in den letzten paar Monaten ganz absichtlich wie ein neuer Margaret Thatcher profiliert. Sie hat sich knipsen lassen in verschiedenen Posen, die exakt die Posen von Margaret Thatcher nachgeahmt worden sind. Hm. Also sie sitzt auf einem Panzer, sie schnüffelt mit einem Kalb, sie trägt so einen großen weißen Bogen auf ihrem Kleid, alles direkt von Margaret Thatcher entnommen, um dieser Basis zu zeigen, ich bin die neue Margaret Thatcher.
Aber kann sie das überhaupt sein? Also ich meine, kann sie eine Politikerin imitieren, auch von der politischen Kultur her, die in den 80ern groß war, also vor langer Zeit?
Nee, das kann sie nicht mehr. Das liegt im ganzen Geschick der konservativen Partei und ja des Vereinigten Königreiches, das jetzt meines Erachtens im Endspiel sich befindet. Und das alles wegen der Brexit. Der Kluft hier ist zu erkennen zwischen der Parlamentsfraktion zum Beispiel, der Konservativen und der Basis. Es haben nur ein Drittel der konservativen Abgeordnete für Liz Truss gestimmt. Und 58% der Basis aber. Was auch nicht ein hervorragender Sieg ist. Sogar Cameron hat 60% gekriegt von der Basis. Aber eigentlich ist das, die Götter müssen jetzt lachen über das, was geschehen ist. Die konservativen Abgeordneten, weil sie wegen Verluste in Nachwahlen zitterten, haben Boris Johnson abgesetzt, der ja schließlich 14 Millionen Stimmen gewonnen hat. Und jetzt haben 80.000 der eigenen Basis ihnen einen neuen Premierminister auferlegt, die sehr wenige von ihnen eigentlich wollten.
Das klingt für mich ehrlich gesagt schon fast wie eine politische Krise. Also wenn Sie sagen, dass es da so einen großen Unterschied gibt zwischen, ich sag mal, der parlamentarischen Vertretung in Großbritannien und der Basis, dem Volk, wenn man so will, was zumindest die Tories wählt.
Ja, die meisten Abgeordneten der konservativen Partei waren ja schließlich gegen die Brexit sogar. Das Problem ist, dass die Basis der konservativen Partei ist von unserer AfD, wir sagen von UKIP, seit Jahren infiltriert worden. Genau in dem Stil, was dafür der Fall war mit dem Labour Party, das von der Ultralinken infiziert worden war. Und hat sich völlig gewandelt jetzt. Die Basis der konservativen Partei wäre eher mit Orban zufrieden als mit Truss oder mit irgendeinem anderen.
Was heißt das denn? Ich habe aus Ihren Worten auch gehört, Sie haben Befürchtungen, oder ich stelle es einfach mal die Frage, was heißt das denn für die Zukunft Großbritanniens? Also ich meine, wir erleben das ja beim Beispiel Schottland, dass man da ja wieder neu über eine Unabhängigkeit nachdenkt und eventuell über einen Wiedereintritt in die Europäische Union. Das ist noch Jahre hin, aber es ist zumindest politisch in der Diskussion. Auch Nordirland ist durchaus ein Ort, der sich vielleicht irgendwann mal mit der Republik vereinigen könnte. Ist ja alles theoretisch zumindest denkbar. Welche Zukunft hat Großbritannien eigentlich noch unter Liz Truss?
Das Vereinigte Königreich hat eigentlich keine Zukunft mehr. Ich habe das im deutschen Fernsehen auf Hard Aber Fair live vor ein paar Jahren prophezeit, dass im Falle eines harten Brexit Schottland binnen 5 Jahre unabhängig sein würde. Nun, diese Covid-Pandemie hat wahrscheinlich alles ein bisschen abgeteilt. Aber zum Beispiel Truss ist jetzt noch verhaftet in Schottland, als Boris Johnson es war. Und wenn sie jetzt versucht zu sagen, was ja als ziemlich vertrauliche Stelle in Twitter gesagt worden ist, wenn sie jetzt versucht zu sagen, die Schotten dürfen kein Unabhängigkeitsreferendum mehr halten, das wird das nur noch stärker ankörpern. Man vergisst allzu leicht, dass das Vereinigte Königreich erst 1800 gegründet worden ist und nur um Irland zu kontrollieren. Es hätte eigentlich 1922 sterben sollen, als Irland, das meiste von Irland weg war. Und das, was wir jetzt erleben, ist der endgültige Verfall des Vereinigten Königreiches.
Und Liz Truss wird diesen Verfall noch beschleunigen?
Ja, ganz gewiss, weil wie gesagt, die Konservativen haben etwas unterschätzt und das ist das Problem. Unter Boris Johnson haben sie Leute im Nordengland für das erste Mal in der Geschichte überzeugen können, dass Johnson irgendwie für sie war. Aber man vergisst, dass solche geschickte Populisten nicht auf jeder Straßenecke zu finden sind. Boris Johnson war an sich ganz eigenartig. Er hat ja in London 2-mal die Bürgermeisterschaft gewonnen, in einer Stadt, die ganz stark für Labour ist. Und diese Anziehungskraft, die man nicht verleugnen kann, fehlt Truss völlig. Sie wird Johnson sie nicht nachahmen können.
Sie meinen, weil sie das Charisma von ihm nicht hat?
Diese eigenartige Charisma, das besteht in der Fähigkeit, Leute zu überzeugen, dass man irgendwie für sie steht. Und das kann auch Orban, das kann auch Trump, das kann man nicht leugnen, so sehr man sie solche Leute verabscheut. Sie haben eine gewisse Fähigkeit als Populisten, aber diese Fähigkeit ist nicht immer und überall zu finden. Und Truss hat sie gar nicht. Mhm. Das heißt, im Nordengland wird sie gar nicht sich durchsetzen können.
Das heißt, Sie erwarten auch Spannungen, also erhöhte gesellschaftliche Spannungen, soziale Spannungen, vielleicht auch...
Tja, ich erwarte, dass sie in 2 Jahren ja heftig abgewählt wird. Aber das Problem ist eben, dass diese 2 Jahre reichlich genug sind, dass sie den letzten Sargnagel ins Ansehen oder gar in die Existenz des Vereinigten Königreiches einhammern kann.
Wir werden es sehen.
Ja, wir werden es.
James Horse ist Autor, Germanist und Autor von Bestsellern wie Die kürzeste Geschichte Englands und Die kürzeste Geschichte Deutschlands. Und wir haben gesprochen über die neue Premierministerin Liz Truss von den Konservativen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Und gehen wir von London in eine etwas kleinere, aber auch sehr lebendige und vor allem junge Stadt, nämlich Pristina, Hauptstadt des Kosovo. Und ein Ort für Kunst, und was für einer, noch vielerorts zu entdecken. Man kann gerade das ganz gut machen, diese Entdeckungen bei der Kunstbiennale Manifesta, die noch bis November läuft, von der haben wir ja ausführlich berichtet, wie auch dort neue Räume bespielt werden, außergewöhnliche Orte, wie zum Beispiel ein vernachlässigtes Hotel oder ein alter jugoslawischer Sportpalast. Aber als wir dort waren mit dem Team, war natürlich auch völlig klar, dass wir eine Frau treffen müssen, die den Mut hatte, die erste private Kunstgalerie des Kosovo zu eröffnen. Und zwar die Österreicherin Katharina Schendl. Ich habe sie in dieser Galerie getroffen, wo sie ausschließlich kosovarische Künstlerinnen und Künstler ausstellt. Und ich habe sie gefragt, was die Manifesta eigentlich bewirken kann.
Die Manifesta, glaube ich, ist ein guter Impuls, um gewisse Dinge schneller zu bewegen, sagen wir so. Weil die Künstler hier kaum Ateliers haben und zu Hause arbeiten, weil es eben diese Infrastruktur sozusagen von Künstlerateliers, die einem zur Verfügung gestellt werden, nicht gibt. Und die Mieten sind jetzt auch nicht so günstig, dass sich die Künstler einfach Ateliers mieten können. Und das hoffen wir, dass das durch die Manifeste vielleicht die Stadt ein bisschen aktiv wird und eben den Künstlern auch die Möglichkeit gibt oder dass ihnen halt Atelierräume zur Verfügung gestellt werden für eine niedrigere Miete oder dass es halt in irgendeiner Form da eine Struktur geben kann. Und es hängt natürlich auch immer von der politischen Situation ab. Der aktuelle Bürgermeister ist eigentlich Architekt von seiner Profession und ist sehr kunstaffin. Und da könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht gewisse Dinge in eine Richtung bewegen kann oder dass die einen Schwerpunkt eben hat, so eine Infrastruktur herzustellen auch, genauso wie Institutionen.
Wie würden Sie überhaupt die Lage der kosovarischen Kunstszene beschreiben? Es ist ein sehr kleines Land, das ist auch weitestgehend isoliert. Die Künstler, Künstlerinnen können sich schwer bewegen innerhalb Europas. Immer gibt es diese Visaprobleme. Dann braucht man ja auch Käufer, es braucht ja auch so eine Art Kunstmarkt. Vielleicht gibt es auch Kunstförderung. Also wie würden Sie diese Lage beschreiben?
Das größte Problem ist die Visaliberalisierung. Wir haben auch noch einen Raum in Brüssel, der nennt sich La Maison de Rendezvous. Das ist ein Shared Space und wir hatten im Mai eine Einzelausstellung von Brilliant Milasimi und er konnte nicht zu seiner Eröffnung reisen, weil er kein Visum bekommen hat, weil das Prozedere sehr langwierig und sehr komplex ist. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Eben durch die Manifeste glaube ich, dass sich im Grunde auch die ganze Szene mehr Sichtbarkeit bekommt und das Interesse auch steigen wird. Also es ist einfach ein Prozess und das Land hat vor ein paar Jahren erst seine 10-jährige Independence gefeiert. Also es ist ein junges Land, wo es noch viel zu tun gibt.
Was hat Sie motiviert, als Österreicherin hier eine Kunstgalerie zu eröffnen?
Die Galerie habe ich gemeinsam mit Isabella Ritter 2015 eröffnet und wir waren davor schon im Kosovo und auch in der Region und wir haben die Kunstszene im Kosovo am spannendsten gefunden. Und da es keine kommerzielle Galerie, die international operiert gab, haben wir uns gedacht, anstatt von Wien, wir machen es mal in die andere Richtung. Wir beginnen hier im Kosovo und ja, es gibt viel zu tun nach wie vor.
Was motiviert Sie?
Das Schöne ist, dass man einfach dabei sein kann, wenn man kann noch Dinge gestalten, man kann Strukturen mithelfen, gewisse Strukturen aufzubauen. Und es ist einfach auch spannend, mit so talentierten jungen Künstlern zu arbeiten.
Und ansonsten zeigt sich ja in der Kunst auch, zeigen sich auch die Themen des Kosovo, ein Land mit einer sehr bewegten und auch zum Teil traumatischen Geschichte, wenn wir auf den Kosovo-Krieg zurückschauen. Und auch jetzt ist es schwierig, die Spannungen mit Serbien sind ja immer noch da. Aber spielt zum Beispiel der Krieg, zum Beispiel die traumatischen Erfahrungen des Kosovo-Kriegs, haben Sie das Gefühl, das ist etwas, was künstlerisch verarbeitet wird?
Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, der Krieg ist auch nicht allzu lange noch her und es ist, glaube ich, für sehr viele noch immer sehr schwierig, darüber zu sprechen. Und natürlich jetzt mit dem Ukraine-Krieg sind viele Erinnerungen an den Krieg hier wieder hochgekommen. Und ich glaube, das ist noch ein langer Prozess.
Die Galeristin Katharina Schendl, die ich in ihrer Galerie in Pristina im Kosovo getroffen habe. Dort, wo gerade die Kunstbiennale Manifesta stattfindet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Daniel Marschke.
Bundespräsident Steinmeier hat die Angehörigen der Opfer des Olympia-Attentats von 1972 um Vergebung gebeten. Als Staatsoberhaupt und im Namen der Bundesrepublik Deutschland bitte er um Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten bei den Olympischen Spielen und auch für die mangelnde Aufklärung danach. Das sagte Steinmeier bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Fürstenfeldbruck.
Dieses heutige Gedenken kann deshalb nur dann aufrichtig sein, wenn wir zu schmerzhaften Einsichten bereit sind, wenn wir uns dazu bekennen, dass die Geschichte des Olympia-Attentats auch eine Geschichte von Fehleinschätzungen, von furchtbaren, von tödlichen Fehlern, ja eines Versagens war. Und dieses Bekenntnis, meine Damen und Herren, ist überfällig.
Nach einem misslungenen Polizeieinsatz waren bei der Geiselnahme 11 Mitglieder der israelischen Olympiamannschaft ums Leben gekommen. Auch ein deutscher Polizist und 5 palästinensische Terroristen wurden getötet. Im Rahmen des 3. Entlastungspakets der Bundesregierung will Kulturstaatsministerin Claudia Roth auch die Kulturszene unterstützen. Dazu soll 1 Milliarde Euro zur Verfügung stehen. Die Hilfen kommen aus Restmitteln aus dem Sonderfonds für Kulturveranstaltungen, den der Bund in der Corona-Pandemie für den Kulturbereich aufgelegt hatte. Das teilte Roth in Berlin mit. Der Geschäftsführer des Kulturrats Olaf Zimmermann begrüßte, dass die Mittel nun nicht an den Finanzminister zurückgingen. Sie müssten passgenau dem gesamten Kulturbereich zugutekommen. Ein russisches Gericht hat der Zeitung Novaya Gazeta die Lizenz entzogen. Damit werde die Registrierung als Medium für ungültig erklärt, sagte die zuständige Richterin der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Sie gab damit einem Antrag der russischen Aufsichtsbehörde statt. Diese wirft der Zeitung vor, Dokumente zu einem Eignerwechsel 2006 nicht vorgelegt zu haben. Annette Kammerer.
Mitte März erhielt die Nowaja Gazeta zwei schriftliche Verwarnungen von der zuständigen Aufsichtsbehörde. Daraufhin erschien die Zeitung vorerst nicht mehr in Russland. Die Pressesprecherin der Nowaja Gazeta, Nadjezhda Prusenkova, hatte erklärt, dass sie sich trotz der Anklage gegen die Zeitung nicht verabschieden würden. Wir geben nicht auf, wir wandern nicht aus, so Prusenkova. Chefredakteur Dmitri Muratov kündigte bereits an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.
Der krisengeschüttelte Rundfunk Berlin-Brandenburg scheint eine Übergangslösung für die Senderspitze gefunden zu haben. Nach Informationen der RBB-Redaktion könnte die bisherige Verwaltungsdirektorin des Westdeutschen Rundfunks, Katrin Fernau, Interimsintendantin der Landesrundfunkanstalt werden. Demnach gilt die 49-Jährige als Favoritin der vierköpfigen Findungskommission. Vor ihrer Tätigkeit beim WDR war die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin Partnerin bei der Unternehmensberatung Roland Berger. Der Rundfunkrat will am Mittwochnachmittag über die Personalie entscheiden.
Daniel Marschke mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Syrien, Afghanistan, Ukraine. Orte, an denen das Goethe-Institut seine Häuser geschlossen halten muss, was aber nicht heißt, dass sie nicht weitermachen. Dann halt im Exil. Ungeachtet der drohenden Sparmaßnahmen, die dem gesamten Goethe-Institut drohen, baut es tapfer eine Exilkultur auf. In Berlin eröffnet in 4 Wochen ein Goethe-Institut im Exil. Das ist ein Platz für die Institutsarbeit, zum Beispiel solange in der Ukraine Krieg herrscht. Olena Lychowodowa ist Projektleiterin des Goethe-Instituts in Kiew und verantwortlich für das ukrainische Programm im Exil. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Erst einmal vielleicht würde ich etwas genauer wissen, wie es eigentlich dem Goethe-Institut in Kiew selbst geht. Wenn man auf die Internetseite geht, dann sieht man, dass das Gebäude geschlossen ist, dass es keine Präsenzveranstaltungen gibt. Nun hört man ja aber auch immer wieder, dass das Kiewer Kulturleben so langsam wieder erwacht, mit Vorsicht, aber es gibt schon wieder ein gewisses Kulturleben. Wann wird das Goethe-Institut wieder eröffnen?
Ja, das ist natürlich eine sehr schmerzhafte Frage, aber ich möchte sozusagen beruhigen, dass das Goethe-Institut Ukraine hat nicht aufgehört, weiterzuarbeiten. Wir sind online tätig und sagen wir so, die Pandemiezeiten hatten auch die positive Seite. Wir sind sehr gut geschult und trainiert, also online zu sein. Deswegen, das läuft reibungslos, also in diesem Sinne. Die Veranstaltungen im Programmbereich, also was ich also vor allem betreue, die Ausstellungen müssen auf Eis gelegt werden. Es gab das regionale Projekt City of Tomorrow, was mit der Urbanistik verbunden ist. Es konnte leider nicht stattfinden, wie auch also die Ausstellung von der tunesisch-deutschen Künstlerin Nadia Kalbi-Linke, Timo Linke, die Ausstellung, die im Nationalen Kunstmuseum der Ukraine im Februar eröffnet werden sollte. Könnte nicht bis jetzt realisiert werden. Aber wir sind immer weiterhin sehr aktiv. Die Kolleginnen aus dem Goethe-Institut Ukraine wurden evakuiert. Wir sind europaweit verstreut. Ein Teil davon befindet sich in Deutschland, Österreich, in baltischen Staaten, natürlich in Polen und auch in der Ukraine, im Westteil. Und einige männliche Kollegen von uns sind nach Kiew zurückgekehrt.
Um dort zu kämpfen für die Armee?
Genau, das muss
auch zu sein.
Ja, die wirken auch also als Volontär mit und das war wirklich eine Heldentat, weil einige von unseren Kollegen haben die anderen Kollegen aus Butscha und Irpin tatsächlich gerettet. Und das sind auch sehr dramatische Geschichten, aber Gott sei Dank sind alle am Leben. Und
sind sie miteinander verbunden auch?
Also der, absolut.
Der, und
wir haben dieses Zusammenhalt.
Ständig
sind wir also in Kontakt.
Man hält sich auf dem Laufenden, wie es einem geht und wie die Projekte laufen. Laufen auch noch Projekte? Also jenseits dessen, dass man sich selber in Sicherheit gebracht hat?
Ja, das möchte ich sagen. Jetzt im Rahmen also des Ukraine-Hilfepakets, das vom Auswärtigen Amt zum größten Teil finanziert wird.
Dieser Stabilisierungsfonds, wie er so schön heißt.
Unter anderem, aber auch
für also Soforthilfestipendien.
Genau, Emergency, also Nothilfestipendien, Soforthilfestipendien für ukrainische Kulturschaffende. Das ist alles sozusagen im Flut. Und natürlich der Stabilisierungsfonds, das aus Sondermitteln des Auswärtigen Amts also finanziert wird, gibt also unglaublich große Hilfe für ukrainische Kulturschaffenden. Wie Sie sich vorstellen können, Theater, also Kinos, ist alles geschlossen oder sehr, sehr eingeschränkt. Und da gibt es keine weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. Ja.
Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die verstreut sind da in ganz Europa aus dem Goethe-Institut Kiew, die arbeiten dann auch wiederum mit geflohenen Künstlerinnen und Künstlern in den jeweiligen Ländern zusammen mit ukrainischen Künstlern? Ist da so eine Art Exilkultur jetzt schon entstanden, die das Goethe-Institut in Kiew mit unterstützt, oder?
Natürlich, also im Goethe-Institut Ukraine gibt es verschiedene Abteilungen, also Sprachabteilung, Programmabteilung, Bibliothek. Jede Abteilung hat die eigene Zielgruppe also und eigene Partner. Das ist momentan so aufgeteilt, dass das Goethe-Institut Ukraine unterstützt vor allem Kulturschaffenden also in der Ukraine, und das Projekt Goethe-Institut im Exil beschäftigt sich also mit Programmen im Ausland und vor allem also in Deutschland. Ja, und auch gibt es so ein genanntes Ukraine-Paket, das weitere Veranstaltungen, also vor dem Start des Projekts im Goethe-Institut im Exil auch fördert. Mhm. Daher, also, das sind also klare Strukturen, also ziemlich komplexe momentan, aber alles funktioniert sehr gut.
Was wird denn da von Berlin aus tatsächlich gestartet? Also es ist ja heute vorgestellt worden, im Oktober dann soll es eröffnet werden. Es gibt einen konkreten Ort, das Akuttheater in Berlin. Es gibt auch noch andere Goethe-Institute, die ja auch betroffen sind von Krisen und Kriegssituationen, Afghanistan, anderes mehr. Was soll von diesen Goethe-Instituten im Exil ausgehen? Was planen Sie?
Das ukrainische Programm richtet sich darauf hin, also für ukrainische Kulturschaffende sowohl in der Ukraine, aber auch im Exil quasi eine Bühne, eine Szene zu geben, wo man also die kulturelle Message in die Öffentlichkeit bringt. Das ist quasi schon eine klassische Programmarbeit, also fachübergreifend, also bildende Kunst, Theater, Filmprogramm, diskursives Programm, dann natürlich also Kinderprogramm, Literatur, dass alle Sparten vertreten sind. Und dieses ukrainische Programmjahr wird also mit dem Opening Festival geöffnet, und zwar vom 6. bis zum 9. Oktober im Künstlerhaus Akut in Berlin. Wir sind sehr froh, dass uns gelungen ist, wirklich führende ukrainische Künstler auch aus der Ukraine einzuladen, zum Beispiel Sergei Jadan, also ein sehr bekannter ukrainischer Schriftsteller, Dichter, Musiker, der hier seine Gedichte, die auf Deutsch übersetzt sind, vorlesen wird. Danach kommt das Konzert, also mit seiner musikalischen Band Sabaki v Kosmosie. Dann eine andere Highlight, wir haben nur Highlights, also im Theaterbereich.
Ich hab's geahnt, nur Highlights.
Ja, das ist das Dachtheater, und Vlad Troisky, der sehr aktiv in Frankreich ist und wird also extra aus Paris kommen. Er zusammen mit seinem tollen Team, Regisseur André Palatny, ständig hier verschiedene Theaterinterventionen und Performances da. Unter anderem also was mit der Poesie von Vassili Stus verbunden, dann Theaterintervention in der Nacht am Bomb Shelter. Und noch eine Theaterperformance, das Maria Magdalena. Das wird sehr, sehr, sehr beeindruckend sein.
Was wird das sein?
Also Bombschalter ist in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober. Wir starten also um 23 Uhr spätabend, und ich wirklich empfehle also zu kommen, weil es absolut einmalig ist. Und das wird sehr emotional sein. Aber
geht offenbar um den Krieg, wie der Name schon sagt.
Jein, also natürlich, also der Krieg ist das zentrale Thema, das ist ja klar. Aber also unser Message, und das war auch die Philosophie von unserem Team, das ist der Sieg des Lebens. Alles, was wir veranstalten und performen, also das ist immer eine Bejahung des Lebens. Und auch also eine klare Message, dass die Ukraine ein Gewinner ist. Und das ist auch dank der unheimlichen Souveränität von der ganzen Welt und natürlich also von Deutschland. Da sind wir unheimlich dankbar. Und diese Message kommt also von jedem ukrainischen Akteur, der bei uns auftritt. Und das ist für uns sehr wichtig.
Haben Sie noch ein Beispiel vielleicht, weil Sie haben Maria Magdalena erwähnt? Was wird das für eine?
Also Maria Magdalena, das ist ein von, ja, das ist audiovisuelle Performance. Das hat auch einen biblischen Hintergrund und appelliert eigentlich auch also auf die gegenwärtige Situation. Das ist wie bei allem, was der Hauptregisseur Vlad Troisky entwickelt, sind immer sehr, sehr vielschichtig und sehr philosophisch, aber auch verbunden also mit Gesang, mit Choreografie und mit tollen audiovisuellen Effekten. Ja, das ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Und dann natürlich, wir haben eine sehr überzeugende also Literatursparte. Das wird also vom Internationalen Lyrikfestival Meridian Chernowitz vorgestellt. Da werden also ukrainische Autoren kommen, wie Irina Zilik, wie Andrei Lubka, Roman Malinowski. Und die werden natürlich die Lesungen haben. Und danach kommen also die Diskussionen also mit dem Publikum, was auch ganz toll ist.
Und das ist das, ich sag mal, Eröffnungsfestival des Goethe-Instituts im Exil. Und wie geht es dann langfristig weiter? Was erhoffen Sie sich für die nächsten Monate? Ich Also ich glaube, wir müssen alle befürchten, dass dieser Krieg noch länger dauern wird und dass die Situation nicht so schnell wieder besser sein wird. Was erhoffen Sie sich, was planen Sie für die nächsten Monate?
Ja, also man muss dazu sagen, dass das Festival, also was ich auch noch betonen möchte, dass das diskursive Programm ist dort auch ein zentraler Teil davon ist, wo Kulturakteure, Wissenschaftler und unsere Partner darüber diskutieren werden, also die Bedeutung des Exils für Kulturschaffenden, über die Rettung von Kulturgütern, über die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und so weiter. Natürlich, das wird mit dem Festival nicht zu Ende sein, also weil Opening Festival, das ist nur der Beginn, ja. Und eigentlich das Programm fängt danach an und das wird nicht nur in Berlin, sondern bundesweit. Wir kooperieren uns also mit verschiedenen Partnern, auch in Düsseldorf, in München, in Leipzig. Und da werden also verschiedene Theatertournees geben, Wanderausstellungen, also Lesungen, Lesereien und so weiter. Was wir erhoffen, dass die Ukraine und das, was uns allen beschäftigt, wirklich auf der Avantscene bleibt. Für mich also als Programmkoordinatorin ist sehr wichtig, Ukraine so weit aktuell zu halten, wie es nur geht. Ich verstehe, dass viele ermüdet sind davon, aber man muss doch verstehen, dass damit wir also darüber sprechen und dass wir hier in Europa normal leben können, die Ukraine zahlt mit dem eigenen Leben. Wir kämpfen also, damit es hier alles so ruhig bleibt und eigentlich komfortabel, also wie momentan mehr oder weniger ist. Und man muss auch verstehen, dass wenn Ukraine fällt, fällt auch Europa. Und dass wir nur gemeinsam und zusammen also dieses Übel bekämpfen können und also den Krieg stoppen können. Deswegen ist mein Message, dass wir diesen Zusammenhalt finden können und dass die ukrainische Stimme so laut sein kann, wie es geht.
Und Kultur kann auch ein Faktor sein, ein Motor sein für Solidarität, vielleicht für mehr Solidarität. Also man hat ja den Eindruck, dass in den letzten Wochen da durchaus es gar nicht mehr selbstverständlich ist, hundertprozentig auf der Seite der Ukraine zu sein und ihr wirklich solidarisch beiseite zu stehen, wenn man auch die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen gegen Russland sich anschaut. Und wir werden ja vor einem Herbst stehen, der sicherlich politisch auch ein paar Spannungen sehen wird. Was befürchten Sie, was hoffen Sie für diese nächsten Wochen, auch gesellschaftlich hier in diesem Land? Sie kennen ja Deutschland gut.
Also ich bin selbst Flüchtling, ja, weil ich hier studiert habe. Und also ich kenne mich schon in Deutschland also relativ gut aus. Ich habe auch meine sozusagen jetzt persönliche Erfahrung hier gemacht. Ich unterscheide schon also ein bisschen Politisches vom, sagen wir, Individuellen, vom Persönlichen. Ich kann sagen, dass die Deutschen sind schon im Klaren, also wie gefährlich die Situation ist und sind ziemlich sensibilisiert. Und ich bin wirklich persönlich zutiefst dankbar für jede Solidaritätsgeste und für jede Hilfe und für jedes Verständnis. Daher, ja, also das leider geht weiter. Also wir haben selbst nicht damit gerechnet, dass es so weit geht. Und für mich als für Ukrainerin wird immer ein Schock bleiben, am 24. in der Nacht aufzuwachen in der Hauptstadt, Mitte in Europa, im 21. Jahrhundert, plötzlich bombardiert zu werden. Ich bin selbst durch Bunker gegangen, also sozusagen musste ich also viele Nächte also mit meiner alten Mutter dort verbringen, mit Corona erkrankt. Das ist wirklich schreckliches Bild, aber ich muss sagen, ich versuche immer was Positives zu finden. So ein Zusammenhalt, was ich jetzt in der Ukraine erlebt habe, sowas habe ich noch nie erlebt. Das Beste, was auf der Welt gibt, gibt es jetzt in der Ukraine. Ich bin sehr, sehr wirklich stolz, Ukrainerin zu sein. Und ich glaube, Ukraine hat so weit also diese moralische Latte jetzt hochgelegt und europäische Werte wirklich verteidigt, also mit dem Blut. Daher, ich möchte, dass Deutschland und Europa im Tiefen also versteht das. Und das ist eine Herausforderung für uns allen.
Olena Lichowodowa ist Projektleiterin des Goethe-Instituts in Kiew, das im Moment keine Präsenzveranstaltungen anbietet, noch geschlossen ist. Darüber haben wir gesprochen. Aber vor allem ist sie auch Programmreferentin des Projekts Goethe-Institut im Exil, das im Oktober also mit einem Festival eröffnet wird. Am 6. Oktober geht's los. Ein Ort also, der Möglichkeiten schaffen soll für Künstlerinnen und Künstler im Exil. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Und wir bleiben noch bei dem, was die Ukraine erleben muss. Krieg und Zerstörung. Bis zum Zweiten Weltkrieg in Europa Alltag. Und jetzt plötzlich wieder. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg hat seine Bestände durchforstet, auf der Suche nach Objekten von Krieg und Frieden, die davon erzählen. Michael Watzke war schon in der Ausstellung.
Tolstois Roman Krieg und Frieden ist mehr als 2000 Seiten dick. Die Ausstellung Frieden und Krieg hat dagegen nur 4 Seiten, die beiden langen und die schmalen Seiten eines kleinen Raumes im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
Die Schmalseiten, die sind für Krieg und Gewalt. Also Krieg und Gewalt bekommt den wenigsten Raum. Und der Frieden soll den größten Raum haben. Und er soll auch sofort ins Auge stechen.
Sagt Christian Rümelin, Mitkurator der Ausstellung. Das erste Artefakt, das dem Besucher ins Auge sticht, ist eine Kreidelithografie der Grundrechte von 1848. Sie hängt deshalb am Eingang der Ausstellung, erklärt Mitkurator Thilo Grabach.
Weil das sozusagen das Ideal des Friedens ist. Ja, eine befriedete Gesellschaft ist fähig, human zu handeln, schafft die Todesstrafe ab. Ein gewisses Maß an Gleichheit für alle, gleiche Rechte für alle, freie Berufswahl. Das haben wir vorgestellt als das Ideal des Friedens.
Und dann tritt man ein in eine Art Arena, in der Krieg und Frieden miteinander ringen, wie Tag und Nacht, Yin und Yang oder
sich streitende Geschwister. Wir kennen viele Darstellungen im Zusammenhang zum Beispiel mit dem 30-jährigen Krieg, wo der Frieden den Krieg besiegt, aber gewalttätig besiegt. Ja, also das ist immer eine Verquickung.
So wie in einer Serie von 7 Radierungen Jacques Callots, der im Jahr 1632 den Überfall französischer Truppen auf Lothringen bebildert. Hier ist er kunstvoll und detailreich aufgezeichnet, der ewige Kreislauf von Zerstörung und Wiederaufbau, Streit und Versöhnung, Leben und Tod. Christian Rümelin.
Man fängt beim Frieden an, über das Engagement von Soldaten, die Rekrutierung, es kommen dann die Schlachten, die Kriege, Gräuel, die marodierenden Soldaten, das Elend der Bevölkerung, bis hin wieder zum Frieden, wo dann der Fürst, der den Krieg ausgerufen hat, wieder auf seinem Thron sitzt und dann eben die braven Soldaten, die guten Soldaten dann ehrt und da ist jetzt wieder Frieden.
Schon hier wird klar, Krieg ist immer auch Propaganda. Das erste Opfer des Krieges ist laut US-Senator Hiram Johnson die Wahrheit. Aber den Frieden muss man bisweilen ebenso hinterfragen, etwa in den Postern der Friedensbewegung, die auf der anderen Seite des Raumes hängen und in herzerweichenden Motiven zum Pazifismus aufrufen. Christian Rümelin gibt zu bedenken.
Die sind indirekt von der ehemaligen DDR finanziert. Also über Finanzierungskanäle, über die Kommunistische Partei in Deutschland, wurde dann ein Teil dieser Friedensbewegung auch unterwandert. Die Friedensbewegung war richtig und notwendig, das ist überhaupt keine Frage. Aber man darf auch solche Plakate nicht komplett neutral ansehen, sondern die haben auch einen ganz klaren propagandistischen und politischen Hintergrund.
In dieser bemerkenswerten Ausstellung in Nürnberg gibt es nur ein einziges Objekt, das man als weitgehend neutral bezeichnen kann. Ein 400 Jahre altes deutsches Flugblatt über das Ende der Hugenottenkriege. Das Edikt von Nantes hatte 4 Jahrzehnte Schlachtengetümmel beendet. Die Menschen feierten ausgelassen den Frieden, indem sie eine Holzpyramide auf dem Fluss Saône errichteten und anzündeten.
Und diese Pyramide hat ganz viel Skulpturen, ganz viel Personifikationen von Untugenden und der Personifikation des Krieges. Also durch die Zerstörung der Untugend und die Zerstörung des Krieges gibt es endlich Frieden.
Auf dem Flugblatt brennt an der Spitze der Pyramide Bellona, die Kriegsgöttin. 1598 ist das Datum. Nur 20 Jahre danach beginnt der 30-jährige Krieg. Spätestens hier spürt der Besucher, welch außergewöhnliches Geschenk 75 Jahre Frieden sind. Als Vertreter einer Generation, die Krieg in Westeuropa seit 1945 nicht mehr kennt, ihn glücklicherweise nie hautnah erleben musste, erfährt man in diesem kleinen Raum visuell,
dass sowohl Frieden als auch Krieg 2 Konstanten in der Kulturgeschichte sind. Und zwar schon tatsächlich von den Anfängen bis in die Gegenwart.
Und wie kann man Frieden bewahren oder gar wiederherstellen? Natürlich geht es den Ausstellungsmachern weder um Patentrezepte noch erhobene Zeigefinger. Sie wollen, so Kurator Grabach, den Krieg als ewigen Gegner des Friedens zeigen.
Nicht damit wir uns dran gewöhnen, sondern damit wir aufmerksam schauen, dass sich Dinge wiederholen, so wie die Sache mit der Propaganda, die Aggressionen, zum Beispiel auch Kulturzerstörung, die immer mit Krieg einhergeht, die ganz im Vordergrund, auch jetzt ja wieder ganz im Vordergrund. Darauf wollen wir aufmerksam machen.
Russland, das die Ukraine überfallen hat, ist in dieser Ausstellung nirgends und überall präsent. Er sei kein Schiedsrichter, sagt Ausstellungsmacher Rümelin, aber
Frieden ist nicht gegeben. Das muss man schaffen. Und man muss sich auch gegen Aggression wehren.
Die Ausstellung zu sehen in Nürnberg bis Juli nächsten Jahres. Lotta Wieden schaut in die Feuilletons von morgen.
Sprechen wir über Grausamkeiten, es scheint notwendig in diesen Tagen. Liz Truss heißt die künftige Premierministerin Großbritanniens. Und die Süddeutsche Zeitung stöhnt, schon in der Überschrift, Oh Girl. Der darauf folgende Text, verfasst von der britischen Schriftstellerin A.L. Kennedy, resümiert lapidar: Auf den ersten Blick scheint Truss vor allem eine Frau zu sein, die von bizarren Fotoshootings und glamourösen, modischen Fehltritten besessen ist. Aber Truss ist nicht nur davon besessen, auf das Cover der Vogue zu kommen, sie ist auch eine Extremistin aus Neigung. Das ganze System steht unter Druck, sie gibt Ausländern die Schuld. Unsere Wirtschaft stürzt von einer Rezession in eine Depression, sie verlagert weitere Millionen ins Ausland, wo sie Shareholdern aber nicht den Steuerzahlern zugutekommen. Hungernde Kinder, kollabierende Sozialfürsorge, nicht genügend Krankenwagen. Jeder Einzelne muss sich einfach mehr anstrengen. Unter Truss, so Kennedy in ihrem Essay, werden Massenstreiks massiv zunehmen, obszön hohe Stromrechnungen werden Unternehmen in den Ruin treiben, Millionen von Menschen werden verarmen. Im Januar werden wir nicht mehr funktionsfähig sein. A.L. Kennedy, genervt bis sarkastisch, in der Süddeutschen Zeitung. Die Welt kommt in Sachen Grausamkeiten ebenfalls direkt zur Sache. Sie interviewt den Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk, der gerade ein Buch geschrieben hat, eine Diskursgeschichte der Grausamkeit zum Krieg in der Ukraine. Frage: Wenn man grausam ist, will man den anderen unterdrücken, um sich selbst höher zu stellen? Müller-Funk: Der Wunsch Putins, sein Reich wieder aufzurichten, hat etwas Melancholisches, Kontraproduktives. Es steckt darin ein letales Moment, denn so viel Anerkennung wie Putin bedarf, gibt es nicht auf der Welt. Putin ist ein Anerkennungsjunkie. Frage: Wie sollte Deutschland sich jetzt verhalten? Müller-Funk: Wenn wir uns oder die Ukraine nicht verteidigen, werden wir selbst Opfer und uns in Gesellschaften wiederfinden, die denen der Putinisten sehr ähnlich sind. Das können wir nicht wollen. Wir müssen eine Armee haben, damit wir sie nicht einsetzen müssen. Das ist der Widerspruch. Das Ziel der Politiker der linken und rechten Mitte in Europa ist allerdings nicht die Zerstörung von Russland. Wir wissen genau, dass es ein Danach geben muss. Wir müssen auf eine Möglichkeit hinsteuern, in der ein Regime regiert, mit dem wir vielleicht nicht zufrieden sind, aber mit dem wir zumindest friedlich leben können. Und damit zu einer weiteren Zumutung, dem Sparen. Was tun, wenn das Entlastungspaket nicht wirkt, ganz konkret und möglichst bald, fragt Christian Geier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Braucht es dann individuelle Kostenersparnisse? Kurzum, sollen wir verzichten? Und wenn ja, warum findet sich niemand als Überbringer dieser Botschaft? Dass heute selbst Menschen, die sich gestern noch zu den Bemittelten rechneten, vor dem nackten Sparzwang stehen, ja vor ihm erzittern, habe sogar ja auch damit zu tun, dass derart plötzliche Abstürze bislang nur als Einzelschicksale galten. Wie viel lustvoller da die Taz mit dem Thema Sparen umzugehen weiß. Sie schaut in das von politischen Grausamkeiten derzeit ebenfalls geschüttelte Italien und kümmert sich um das Kulturgut Pasta. In Italien soll die Pasta al dente sein, schreibt Ambros Weibel. Doch egal, wie die Teigware gegessen wird, zuvor muss sie gekocht werden und dazu braucht es Energie. Da Gas teuer geworden ist, macht nun ein altes Rezept die Runde. Eines, das populär war, als für Hitze am Herd noch mühsam Brennmaterial angefacht werden musste. In die Diskussion darüber hat sich nun auch Physiknobelpreisträger Giorgio Parisi eingeschaltet. Auf Facebook bestätigt er die Validität der Methode, vorausgesetzt, die Regeln würden akribisch beachtet. Das Wichtigste? Den Deckel immer drauf lassen. Und hier die Zauberformel. Pastawasser mit Deckel zum Kochen bringen, spart Energie. Salzen und Pasta rein, 2 Minuten kochen lassen, Deckel drauf, Flamme aus, spart Energie. Circa 2 Minuten länger drin lassen, als die Kochanweisung besagt, dann Pasta kosten, abschütten, anschließend mit dem Sugo in den Topf zurückgeben und kurz zusammen durchziehen lassen. Pronto. Bis zu 47% betrage die Energieersparnis bei dieser Methode.
Lotta Wieden aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.